Das heißt, wir sind nicht, meiner Wahrnehmung, nicht wirklich im Gespräch, alle zusammen, oder sagen wir, möglichst viele, im Gespräch darüber, was ist uns wichtig, was ist uns wertvoll, in welche Richtung soll es denn gehen, und überlegen dann, aha, und das bedeutet dann dieses oder jenes.
Willkommen im Podcast Zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Badam, 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 zum Glück gibt's Werte, zum Glück gibt's Werte. Erfolge aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Ihr erinnert euch bestimmt noch an den Spruch, oder? Man hat ja manchmal das Gefühl, das ist unser größter Albtraum hier in Deutschland. Wenn wir uns halt nicht mehr auf unseren Erfolgen ausruhen dürfen, sondern wenn sich irgendwie alles ständig wandelt. Corona, Kriege, Energiepreise, whatever. Aber da gibt es eine Lösung. Man kann nämlich Zukunft trainieren. Also beziehungsweise Zukünfte. Und zwar mit meinem heutigen Gast Dr. Stefan Bergheim, kurz Mr. Zukunft. Denn er hat sich irgendwie sein ganzes Leben schon mit der Zukunft beschäftigt. Früher in der Bank mit Prognosen, Zinsen, Wechselkursen. Und heute ist er überall dort, wo über Zukunft geredet wird. Zum Beispiel bei der UNESCO oder bei der Bundesregierung oder wenn es um gesellschaftlichen Fortschritt geht. Und er ist die Koryphäe auf dem Gebiet der Zukunftsbildung oder auf Englisch Futures Literacy. Man kann also Zukunft oder Zukünfte tatsächlich neu denken, indem man mit seinen eigenen Annahmen über eben diese konfrontiert wird. Seine Träumen dazu und zuletzt dem vielleicht Undenkbaren, anderem. Ja, ich weiß, das klingt jetzt echt total vage, ist es aber nicht. Letztendlich erweitern wir dadurch unseren Horizont und sind in der Lage, in der Zukunft oder in welchen Zukünften auch immer, handlungsfähig zu bleiben und kreative Lösungen zu finden. Für alles, was noch nicht da ist. Und das macht man in den sogenannten Zukunftslaboren. Zukünftelaboren. Ich war schon einmal bei einem dabei. Wie das genau geht und warum es so sinnvoll ist und warum gerade wir in Deutschland das brauchen. Warum das erste Kapitel von Stefans Buch dazu mit dem Thema Dialog anfängt, das erfahrt ihr heute hier. Auf die Zukunft! Ja, nee, auf die Zukunft! Mensch.
So. Wir befinden uns im Wald. Das wollen wir nur mal vorab sagen. Es ist nämlich super heiß und hier ist es schön frisch. Wir sind in Weinheimer, Exotenwald. Ein richtiges Juwel. Ja, und ja, genau. Und Stefan weist gerade auf Burg Windeck. Da habe ich meine Hochzeit gefeiert. Hat nicht so lange gedauert, aber trotzdem gut. Jetzt kommt ein Jogger vorbei. Also wundert euch nicht, das wird kein reiner, tonloser Studio-Podcast, weil das finde ich irgendwie auch langweilig. So, und Stefan Bergheim ist heute da. Und da freue ich mich sehr, weil ich kenne dich schon seit 10 Jahren.
Ungefähr, seit deiner Buchvorstellung. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen in Köln im Museum.
Wie bist du dann zu der Buchvorstellung gekommen?
Du hast mich eingeladen.
Ach echt?
Ja.
Aber dann habe ich dich doch vorher schon gekannt.
Irgendwie müssen wir uns vorher gekannt haben.
Ja, keine Ahnung.
I don't know. Wann war das denn? Wann hast du dein Buch veröffentlicht? Das erste?
Das war 2015, dann kennen wir uns doch noch nicht so lange. Okay. So, wir werden überholt von jemandem, der schneller ist. Hallo. Und jetzt im Podcast. Und ja, ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, eigentlich wollte ich ja mit Stefan reden über Zukünfte. Das finde ich ja total spannend und denke auch, dass wir diese Art zu denken wirklich, wirklich gut gebrauchen können. Vor allen Dingen im Moment und in den Zukünften. Ich muss ja jetzt auch richtig reden. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Auf LinkedIn und habe nochmal geguckt, oh nein, was der Stefan schon alles gemacht hat, wie kommen wir denn dann jemals dazu, dann irgendwann auch noch über Zukunft zu reden, weil das Leben an sich ist ja schon spannend, weil du kommst ja eigentlich aus der Finanzwelt. Und dann fragt man sich doch, wie bist du eigentlich hier gelandet? In den Zukunften.
Ich denke, ich habe schon die ganze Zeit Zukünfte gemacht. So versuche ich mir meine Geschichte im Moment zurechtzulegen. Weil ich nämlich in den Banken mich auch mit Zukünften beschäftigt habe. Damals halt nur oder sehr fokussiert mit den Zukünften der Kapitalmärkte, mit den Zukünften des Zinses, des Wechselkurses, der Inflation, des Wirtschaftswachstums, also diese ganzen wirtschaftlichen Komponenten, mit denen habe ich mich damals beschäftigt.
Abfahrer. Okay. Das passt jetzt gut.
Habe Prognosen gemacht und die in der ganzen Welt vorgestellt, den Leuten erzählt, wie Zukunft sein wird. Es war damals noch relativ eingeschränkt. Damals gab es halt die eine Zukunft, die ich prognostiziert hatte. Natürlich haben die Kollegen von den anderen Banken haben auch ihre Zukünfte prognostiziert. Da machen wir immer einen Wettbewerb darüber, wer liegt richtig. Ja, wer sagt die Zentralbank Zinsentscheidung am besten vor?
Ach so, warst du der mit der Zauberkugel?
Genau, wir haben da ordentlich gerubbelt an unserer Kristallkugel und da reingeschaut. Nein, natürlich, wir haben Statistiken verwendet, wir haben extrapoliert, wir haben Durchschnitte ausgerechnet, Veränderungen der letzten Jahre, der letzten Monate weitergerechnet. Im internationalen Vergleich, die Amerikaner, die Kollegen in Amerika haben gesagt, bei uns wird das so. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es bei euch so wird, dann hat es den und den Einfluss auf uns in Europa. So haben wir uns vorgetastet und Prognosen erstellt.
Und jetzt muss ich aber mal gleich so quer, ihr wisst ja inzwischen, ich mache ja lieber nicht so linear, sondern ich habe jetzt gleich einen Gedanken. Wenn du jetzt mit deiner heutigen Brille der Zukünfte, also du musst ja gleich mal erzählen, was Zukünfte-Forschung ist, ne? Aber auf das guckst, was du damals getan hast, was würdest du dann heute sagen?
Also ganz breit in der Zukunftsforschung gehen wir davon aus, dass es für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Ansätze braucht.
Ja.
So, und das braucht für gewisse Zwecke, in gewissen Kontexten, Zusammenhängen, braucht es auch solche Prognosen.
Okay.
Ich muss, wenn ich eine Anlageentscheidung treffe, wenn ich Fondsmanager bin, muss ich eine Annahme darüber treffen, wie hoch werden denn die Zinsen im nächsten Jahr sein? Oder wenn ich Häuslebauer bin, haben wir jetzt gerade erlebt mit dem kräftigen Zinsanstieg, dann muss ich eine Prognose dafür haben, wie werden dann meine Hypothekenzinsen aussehen, wenn ich mich dann entscheide, ein Haus zu bauen. Und erst recht, wie werden sie aussehen, wenn ich dann meine Hypothek refinanziere in 10 Jahren oder in 15 Jahren.
Mhm.
Ich brauche diese Prognosen.
Ja.
Und es braucht Menschen, die diese Prognosen erstellen. Jeder für sich, jeder Häuslebauer erstellt eine Prognose darüber, oder sollte es besser, wie die Zinsen sich entwickeln, wie die Hauspreise sich möglicherweise entwickeln. Oder zumindest eine Annahme sollte man haben.
Gut.
Und da guckt man natürlich nach Rat und hofft, dass die Volkswirte von den Banken so ein bisschen einen seriösen, hilfreichen Input geben können. Dass das dann regelmäßig daneben liegt, das haben wir auch erfahren, erlebt. Ich glaube, das würde ich heute stärker betonen, wobei das heute in jeder Anlageberatung auch thematisiert wird. Erfolge der Vergangenheit sind keinerlei Garantie für die Zukunft.
Ja.
Mittlerweile Klassiker, sollte eigentlich jeder verstanden haben.
Jetzt rutsche ich schon wieder woanders hin. Für ganz Deutschland sollte das so jetzt im Moment so mal der Leitrad sein, sich zu getrauen, weiterzuentwickeln oder neue Dinge anzugehen, weil die Erfolge der Vergangenheit sind ja kein Garant für die Zukunft. Aber ich denke immer, im Moment sind wir immer so, also vor allen Dingen in Deutschland so, ne? Wir waren ja immer erfolgreich. Das muss jetzt auch für die Zukunft reichen.
Ja, und eigentlich sollten wir das jetzt gelernt haben in den letzten 3-4 Jahren durch Corona, durch den Krieg, durch den Energiepreisanstieg und so weiter, sollten wir eigentlich gelernt haben, dass Zukunft doch anders kommen kann, als wir uns das vorstellen. Wir sehen aber natürlich, dass Leute an den alten Zukünften festhalten wollen,
ja,
weil sie natürlich davon profitiert haben und oder weil es sehr schwierig ist, sich auf eine andere Zukunft einzustellen. Weil das würde ja Veränderung bedeuten für mich. Vielleicht was loslassen, vielleicht einen Rückschritt auch machen. Das will man nicht. Deshalb steckt man ganz viel Energie rein, dass die Dinge zumindest für die nächsten paar Jahre kurzfristig bitte, bitte so bleiben, wie sie für mich zumindest schon immer waren. Egal, was rechts und links passiert.
Ja.
Das beobachte ich auch in Deutschland im Moment, ja, mit zwei weinenden Augen, leider.
Ja. Ja, warum ist das so?
Warum ist das so? Weil, also Annahme, Vermutung meinerseits auf Basis von 15 Jahren Erfahrung auch mit verschiedenen Regierungsprozessen, Strukturen. Mein Eindruck ist, das liegt daran, dass wir nicht uns gemeinschaftlich darauf verständigen können, wo wir denn gerne hin möchten, was denn unsere Prioritäten sind oder andere würden sagen, was unsere Werte sind, was uns wertvoll ist. Gemeinsam, eben nicht für einzelne kleine Interessengruppen, sondern für das große Ganze. Das heißt, wir sind nicht, in meiner Wahrnehmung, nicht wirklich im Gespräch, alle zusammen oder sagen wir möglichst viele, im Gespräch darüber, was ist uns wichtig, was ist uns wertvoll, in welche Richtung soll es denn gehen und überlegen dann, aha, und das bedeutet dann dieses oder jenes.
Gut, dann würde ich jetzt natürlich, weil so kenne ich das aus Skandinavien, wo das ja viel stärker ausgeprägt ist, da kriege ich natürlich regelmäßig um die Ohren gehauen. Aber wir sind 80 Millionen, da geht das halt auch nicht. Also Stefan, da musst du halt auch mal realistisch sein.
Ja, genau, das höre ich auch. Das höre ich seit fast 20 Jahren, seit ich mich mit dem Thema beschäftige.
Ja, wir waren schon immer so viele.
Genau, wir waren schon immer so viele. Und das höre ich, seit ich damals noch zu Deutsche Bank-Zeiten die ersten Studien geschrieben habe. BIP allein macht nicht glücklich und vor allem die glückliche Variante des Kapitalismus,
wo ich ja damals auch
die Skandinavier hochgehalten habe, sagt, da läuft es ganz gut. Da kam mir das sofort entgegen von den Kollegen auch in der Bank. Ah, wir sind zu viele. Da sage ich, nee, das kann nicht das Argument sein. Auch 10 Millionen sind viele. Auch 1 Million, auch 100.000 Leute sind richtig viele Leute. Und ich sage schon 2 Leute sind richtig viele. Schon zu zweit hast du eine Herausforderung, dir zu überlegen, was ist uns wichtig, wo soll es hingehen.
Ja, in einer Beziehung zum Beispiel.
There you go.
Ja, genau.
Also die Zahl kann es nicht sein. Es ist eine Kulturtechnik in meiner Wahrnehmung.
Und wir Kulturtechnik?
Ja, im Gespräch zu sein mit anderen.
Das meinst du?
Das ist eine Kulturtechnik.
Das muss man hinkriegen.
Das muss man hinkriegen. Und da haben wir, glaube ich, aus der Vergangenheit natürlich, da kommt vieles von dem her, haben wir ein bisschen Ballast, den wir mit uns rumschleppen. Das eine ist, wir sind in Deutschland nach wie vor ein ziemlich hierarchisch strukturierte Gesellschaft. Das kommt noch aus Kaiserszeiten, habe ich den Eindruck. Und das hat sich in den Institutionen, im politischen Bereich, aber auch im Unternehmensbereich, hat sich das fortgepflanzt. Wenn natürlich viele werden sagen, nein, bei uns ist es ganz anders. Nein, Bergheim, wovon erzählen Sie? Aber das sehe ich immer und immer wieder.
Ja, das ist
und das andere ist, dass wir ein Ingenieursland sind. Auch schon seit Kaiserreich, seit wir Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen haben, da so richtig Energie in Chemie, Auto und so weiter reinzustecken. Und Ingenieure heißt Experten.
Ja.
Ich habe jemanden, der sich auskennt, der weiß, wie es ist. Ist auch okay in den Bereichen, alles gut.
Ja.
Aber eben nicht in gesellschaftlichen Bereichen. Da brauche ich eine andere Vorgehensweise als dieses Ingenieursdenken.
Aha, welche?
Eine Miteinander, eine viele Stimmen hören, viele Stimmen einladen.
Vielfalt
in den Dialog hineinhören. Ich habe auch ein Büchlein geschrieben zu dem Zukunftsthema und das erste Kapitel zu Zukünften handelt vom Dialog.
Ja.
Wenn wir das nicht können, wenn wir diese Grundkompetenz nicht haben und die haben wir einfach in Deutschland nicht eingeübt. Die letzten 100 Jahre.
Das ist ja auch nicht irgendwie, was man in der Schule so echt wirklich lernt.
So gar nicht. Ja, muss ich leider, ja, leider lachen. Eigentlich müsste man weinen.
Warte mal ganz kurz, wir kommen gleich zurück. Ich möchte dir zwei Redwood-Mammutbäume zeigen.
Erinnerte mich an meine Studienzeit in den USA. Da gab es die auch.
Genau, und ich möchte nur mal kurz einschieben wegen Gemeinschaft. Das habe ich gelesen bei, werde ich nachliefern in den Ulrich noch was. der Journalist der Zeit, werde ich nachschieben in den Shownotes. Diese schöne Geschichte, dass diese Bäume ja über 1000 Jahre alt werden und die höchsten der Welt irgendwie sind. Ja. Und die Geschichte dabei ist, die haben unglaublich lange Wurzeln, ne? Aber halt nicht vertikal, sondern horizontal. Und dass die einander halten, also die Wurzeln suchen sich, sie suchen sich. Ja, sie suchen sich und halten einander. Wenn jetzt ein neuer käme, würde der ins System aufgenommen werden. Und wenn wir merken, dass einer der Bäume zu wenig Nahrung hat, dann schicken die durch biochemische Prozesse Nährstoffe zu diesem einen Baum. Und das finde ich so ein schönes Bild von Zusammenhalt. Ja. Ne, mega starke Individuen, aber sie halten einander. Ja?
Sehr schön, sehr schönes Bild.
Finde ich halt ein sehr schönes,
so, so
wir müssen
nachher
mal noch ein Foto machen, wenn wir hier den Weg zurückfinden. Ich bin ja vor den Mammutbäumen.
Ja, auch, dass die Starken die Schwächeren halten.
Ja.
Das ist auch etwas Wertvolles, was in manchen Gesellschaften halt mehr praktiziert wird und in anderen weniger.
Mhm. Mhm. So, wir waren jetzt beim Dialog, der in den Schulen nicht wirklich geübt wird oder gelehrt wird oder praktiziert
oder nirgendwo gelehrt und praktiziert wird. Ich war neulich mal in einem Projekt involviert, da ging es auch um Jugendliche nach Corona und deren Belastungen ein bisschen sichtbar zu machen und deren Prioritäten zu erfragen. Und was die Führungskräfte dort haben wollten, war eine Debatte. Auch eine Debatte darüber, wohin es gehen soll. Man hört schon, wie ich es ausspreche.
Diese Debatte, das tut schon weh. Also genau, das ist wie Battlefield. Ne?
Genau, da kommt es ja her. Battre aus dem Französischen, schlagen.
Ich schlage den anderen
mit meinen Argumenten nieder. Und das erleben wir jeden Abend in den deutschen Talkshows. Also wer sich das anschaut.
Man hört nicht zu, man schlägt zurück.
Man hört nur zu. Um den Gegenangriff vorzubereiten.
Genau, stimmt. Ja, ich verstehe.
Nicht um zu verstehen, was der andere sagt. Und das ist eben Dialog. Dialog ist eine Diskussion mit einer Mitte statt mit Seiten.
Nun muss man sich natürlich auch selbst darstellen, damit man natürlich auch als Experte wahrgenommen wird. Deshalb muss man natürlich auch zurückschlagen. Also ich glaube, das geht vielleicht
Geht da irgendwas voran? Ändert irgendjemand seine Meinung durch so eine Debatte?
Nee, aber nicht
wirklich.
Nein, aber das ist ja auch nicht das Ziel.
Sondern?
Das Ziel ist Selbstdarstellung.
Selbstdarstellung und Selbstdarstellung, die eigenen Fans zu überzeugen oder nochmal mitzunehmen und zu begeistern.
Genau, und die brauchen wir, würde jetzt, wenn wir jetzt mal so tiefer gehen, weil wir selber uns gar nicht. Also, jetzt gucke ich hier noch mehr Redwoods an. Nicht spüren. Also, wir wissen gar nicht, weil wir selber nicht denken. Also, ich weiß, das ist so eine. Jetzt gehe ich mal ganz tief in eine andere Richtung, aber ich denke, das ist so eine Unsicherheit. Wir müssen uns die ganze Zeit müssen wir uns selbst darstellen und damit müssen wir uns immer abgrenzen zu anderen, anstatt dass wir
einfach
sagen.
Aber warum? Ich meine, das mag auf dem Markt vielleicht sinnvoll sein. Da komme ich ja her als Volkswirt. Ich versuche natürlich mein Produkt möglichst hoch im Schaufenster zu hängen und möglichst zentral zu platzieren, damit möglichst viele Leute es kaufen.
Ja.
Ja, verständlich. Aber in der Gesellschaft kann das doch nicht funktionieren.
Nein. Trotzdem lernen wir das ja. Das lernen wir ja schon in der Schule. Du musst der Beste sein. Du musst dich,
du musst dich
profilieren. Du musst sichtbar sein. Du musst laut sein.
Du darfst nicht zusammenarbeiten mit anderen. Das wird stigmatisiert. Du musst deinen großen Schulranzen dazwischen stellen bei der Prüfung. Es gibt nichts gemeinsam. Wobei sich das zum Teil schon ändert.
Abschreiben
darf man auch. Ja.
Nein, ich kann
aber auch gemeinsame Projekte zu haben, die dann auch bewertet werden. Wobei das gibt es schon mehr heute als
das kommt
als
mehr und mehr.
Ja,
ja.
Das ist schon okay.
Ja. Ja. Gut, also zurück zu, warte mal, genau, das heißt, hast du jetzt eigentlich eine Antwort gegeben auf meine Frage, wie du heute mit deinem Wissen über Zukunft dein damaliges, ja, schon ein bisschen.
Ich behaupte mal, ja. Also,
ja, genau,
also
hast du.
Wir nutzen den Begriff der Zukunft Bildung als Kompetenz, zu wissen, wann nutzen ist ein Begriff, den wir auch verwenden, nutze ich die Zukunft, für welche Zwecke? Und mit welchen Methoden? Wenn also mein Zweck ist, ich bin der Bundesfinanzminister, ich brauche einen Bundeshaushalt für das Jahr 2024, natürlich brauche ich eine Prognose fürs Wirtschaftswachstum und die Steuereinnahmen im nächsten Jahr. Völlig klar, brauche ich. Muss ich zum Vehikel, zur Methode der Prognose greifen. Mhm. Will ich herausfinden, wie wir als Stadt eine gelingende Zukunft strukturieren in den nächsten 10 Jahren? Ja, Prognose ist sinnlos.
Ja.
Gibt's nicht. Das heißt, da sollte ich dann mit mehreren Leuten, möglichst unterschiedlichen Leuten, ins Gespräch kommen und mir überlegen, wie könnte eine Vision einer gelingenden Zukunft für meine Stadt oder meinen Stadtteil aussehen. Mhm. Also das sind nur 2 Beispiele, wie man mit unterschiedlichen Methoden für unterschiedliche Zwecke mit Zukunft arbeiten kann.
Okay, und was habe ich davon?
Das kommt darauf an, was du machst.
Ja? Nicht, dass ich jetzt die Frage weg. Ich habe schon kurz, das muss ich mal sagen, ich habe schon mal so einen ganzen Prozess, also so ein
wie Zukunft, ein Zukunftslabor hast du
mitgemacht. Ja, habe ich schon mal mitgemacht. Da war ich schon mal mit dabei. Ja. Deshalb, ich frage jetzt aber im Sinne der Menschen, die sich vielleicht diese Frage stellen.
Ja. Ne? Also dann erzähle ich vielleicht mal ein bisschen mehr, was ich heute so mache.
Gerne.
Ja, weil also diese Prognosearbeit war eben damals in der Bankzeit. Die Visionsarbeit war, als ich dieses Lebensqualitätsthema weiter vorangetrieben habe. Da haben wir in Frankfurt einen Visionsprozess gemacht für die Stadt Frankfurt. Wie sieht gelingendes Leben in Frankfurt aus? Wie messt man das auch? Was kann man tun, damit man da hinkommt? Das hat dann die Bundesregierung so was Ähnliches gemacht. Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland. Da ging es überall partizipativ, gemeinsam zu überlegen, wie sieht gelingendes, gutes Leben aus? Das sind diese Visionsarbeiten. Mhm. So, und was ich im Moment schwerpunktmäßig mache, ist zum Teil auch daraus gespeist, dass ich eben in der Prognosearbeit mit den Banken, was wir kurz schon angerissen hatten, immer wieder erlebt habe, dass die Prognosen halt nicht so kamen, wie wir dachten. Mhm. Das ging, also als ich anfing in der Bank, da war dann die Asienkrise und dann Russlandkrise und dann war die Dotcom-Krise und dann war dieses und jenes. Irgendwas hat immer reingehakt.
Ich frage mich immer, warum wir immer so erstaunt sind, wenn wieder eine Krise da ist. Also
das ist völlig das Normale, leider. So, und die Arbeit mit den Visionen hat, also einmal natürlich habe ich die Lehre gezogen, dass viele diese Arbeit gar nicht können, gar nicht wollen, weil sie eben nicht mit anderen gemeinsam in der Lage sind, über Zukunft zu sprechen, über die Grenze dieser Vision. Und rein methodisch, wenn ich mir eine Vision vornehme, auch als Unternehmen zum Beispiel, dann kann es sein oder laufe ich Gefahr, dass ich mich zu sehr auf diese eine Zukunft fokussiere und nicht mehr wahrnehme, was rechts und links davon so passiert. Dass andere Zukünfte vielleicht irgendwie um die Ecke lungern und demnächst auf mich einschlagen werden.
Also wenn ich dich so höre, dann denke ich, das hat man auch privat schnell.
Total.
Also wenn ich das jetzt so höre, denke ich auch, ja, aber so habe ich mir das jetzt gedacht.
Genau, verdammt nochmal, warum passiert Zukunft nicht so, wie ich mir das wünsche?
Genau. Ja, je nach dem Motto, wir machen alle unsere eigene Zukunft.
Jetzt genau.
Kommt noch jemand vorbei?
Also diese Grundideen von ich mache eine Prognose, ich mache eine Vision oder, komme ich gleich, ich denke auch mal in alternativen Zukünften. Das haben wir auf allen Ebenen. Das haben wir auf der individuellen, auf der familiären Ebene, in der Firma, in der gesamten Gesellschaft, das haben wir überall.
Ja.
Die Grundideen sind überall die gleichen. So, und was ich heutzutage eben mache, ist, dass ich im Regelfall in so Workshops, die nennen wir dann Zukunftslabore, dass ich oder wir, meistens mache ich das mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, dass wir die Teilnehmenden einladen, sich erstmal Gedanken über ihre Prognosen zu machen. Was hältst du denn für wahrscheinlich? Mhm. Wo bist du denn ziemlich sicher, dass das in der Zukunft so sein wird? Also da kommen dann so Sachen wie technologischer Fortschritt.
Ja.
Immer. Okay. Ne? KI im Moment, der große Hype, letztes Jahr war es das Metaverse, irgendwas mit Technik kommt immer. Und viele andere Sachen. Und dann fragen wir sie danach, okay, und was wünschst du dir? Wie hättest du es denn gerne? Wie sieht denn eine gelingende, wunderbare, wunderschöne Zukunft zu diesem Thema? Also für dich individuell oder das kann auch die Ferien mit der Familie sein oder in einem größeren Kontext halt, wie sieht die Zukunft von Führungen aus oder von Kooperation oder Arbeit oder. So, und dann haben wir ganz wunderbare, kuschelige, schöne, grüne Zukunftsbilder, die Leute entwickelt haben. Mhm. Alles wunderbar. Wie gesagt, das ist die Basis, die wir brauchen, um dann zu sagen, okay, Ja, schön, dass ihr diese Bilder habt. Vielen Dank, dass ihr die sichtbar gemacht habt. Jetzt versuchen wir mal, dem nachzugehen. Wo kommen die denn her, diese Bilder? Warum habt ihr denn diese Bilder? Warum habt ihr dieses Bild von gelingender Arbeit? Warum nehmt ihr an, dass euch diese oder jene Aktivität glücklich macht, erfüllt, was auch immer die Wörter sind? Also viele, viele Warum-Fragen, die wir stellen. Und damit kommen wir auf die Annahmen, die dahinter liegen, hinter diesen Zukunftsbildern. Also die Menschen bauen sich ein Modell von Zukunft.
Ja.
Und Modelle bestehen grundsätzlich aus Annahmen. Mhm. Den versuchen wir nachzugehen, also eine Ebene tiefer zu schürfen. Nicht nur an der Oberfläche, ah ja, schönes Bild, viel Geld verdienen und da und da wohnen und. Warum wünschst du dir denn viel Geld zu verdienen? Warum möchtest du den Job wechseln? Warum möchtest du dieses oder jenes? Da kann man auch mehrfach nachfragen. Warum möchtest du das? Und so kommen wir auf die Annahmen, die dahinter liegen. Das geht dann schon zum Teil ans Eingemachte, wird dann durchaus persönlich für viele Teilnehmer.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, das ist ja schon beinahe in Richtung therapiemäßig. Ne?
Da braucht man viel Fingerspitzengefühl als Moderator zu entscheiden, wann höre ich denn auf mit meinen Warum-Fragen. Mhm. Wann merke ich, okay, langsam wird es unangenehm oder geht es einfach zu tief. Wir machen das auch mit Jugendlichen im Moment, Expedition Zukünfte. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, da kommen dann auch Verletzungen, Sorgen, Nöte hoch, wo wir dann auch gar nicht das Mandat haben, damit umzugehen, das dann, also mit den Jugendlichen. Mhm. Also wir bohren zu den Annahmen durch, überlegen uns oder gemeinsam mit den Teilnehmenden, die machen sichtbar, wie sehen denn die Modelle aus, auf deren Basis sie diese Erwartungen und Wünsche formuliert haben. Und dann merken meistens die Teilnehmer auch schon selber, okay, ja, das ist aber ganz schön eng. Das ist ganz schön aus der Vergangenheit. Das ist ganz schön von meinen Eltern vorgegeben. Oder weil das halt alle so machen. Oder weil wir es schon immer so gemacht haben. Ne? Und diese Klassiker. Ja, und dann fragen sich meistens die Leute schon, ja, könnte ich das vielleicht...
Sicherheit gibt auch vielleicht, ne?
Was auch immer der Grund ist. Ja, klar, ich möchte Sicherheit und deshalb wünsche ich mir dieses oder jenes. Warum wünschst du dir die Sicherheit? Warum fühlst du dich unsicher? Weil das in der Presse so ist oder was auch immer der Grund im Moment ist. Also auf jeden Fall sehen sie meistens, auch im Unternehmen oder mit den Jugendlichen, sehen sie, wie eng ihre Zukunftsbilder eigentlich aufgebaut sind. Und wie stark sie in der Vergangenheit verhaftet sind. Was wir nicht werten wollen, ne, das kann auch sein, dass das wahnsinnig viel Sinn macht, die Vergangenheit fortzuschreiben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber zumindest laden wir sie dann ein, mal mit anderen Zukünften zu experimentieren. Mhm. Mal sagen, okay, was wäre wenn, what if, wenn ich mal mit anderen Annahmen experimentieren würde, mit anderen Warums, mit anderen Modellen von Zukunft. Und dann laden wir sie ein, jetzt baut doch mal eine ganz andere Zukunft vom Thema Führung, Arbeit, was auch immer das
also,
Thema ist.
Okay, warte, also ich wünsche mir eine Zukunft, in der alle die ganze Zeit zusammenarbeiten. So, jetzt fragst du aber, warum wünschst du das? Weil ich mich einsam fühle, wenn ich bla bla bla. Mhm. Warum ist das so? Weil ich schon immer einsam, was weiß ich, was jetzt ins Persönliche aufgewachsen bin und so weiter. Ja. So. Und jetzt sagst du, was sagst du jetzt?
Jetzt überlegen wir uns, an welche von den Annahmen, auf welcher Ebene, wir haben ja mehrere Warum-Fragen gestellt, an welcher Ebene wollen wir vielleicht rangehen und eine Veränderung einführen. Aha. Also ich will natürlich nicht die menschlichen Bedürfnisse komplett in Frage stellen. Ne? Also wenn ich versuche in Frage zu stellen, dass wir Menschen soziale Wesen sind, dann wird es natürlich schwierig. Ja, ne? So tief wollen wir mal nicht reingehen. Aber vielleicht sagen die Leute, ich will zusammenarbeiten mit anderen Menschen, weil ich ein soziales Wesen bin, weil mir das wichtig ist. Okay, wie wäre es denn mal über das Soziale, das Miteinander nachzudenken außerhalb der Arbeit? Da den Fokus drauf zu lenken. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du eine Arbeit hättest, wo du eben nicht mit anderen zusammenarbeitest? Wir sagen nicht, dass wir uns das wünschen. Wir sagen auch nicht, dass es wahrscheinlich ist. Wir experimentieren nur mit einer alternativen Zukunft. Die muss weder wünschenswert noch unerwünscht sein. nicht wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, einfach anders als das, worüber wir vorher diskutiert
allein
haben.
Allein das ist schon schwierig.
Genau, das ist, wenn wir diese Aufgabe stellen, üblicherweise gucken die Leute ein, also was soll ich machen, wo willst du mit uns hin? Schockiert, weil die wenigsten das je gemacht haben. Und wenn man dann aber mal anfängt, probiert doch einfach mal aus, experimentiert mal hiermit, probiert mal das aus, meistens dann auch in Gruppen, also das ist dann schon eine gemeinsame Arbeit, diese alternative Zukunft zu entwickeln, dann tasten sie sich vor, natürlich die einen schneller, die anderen weniger. Da gibt es auch Leute, die sagen, nee, das geht für mich gar nicht, ich kann das einfach nicht, ich kann mich nicht lösen von dem, was ich schon immer gedacht und gemacht habe. Ich schaffe es nicht, auch nur für diese kleine Übung, für eine halbe Stunde, Stunde, mich mal in eine andere Zukunft zu setzen. Andere, die rennen los ohne Ende, die sagen, boah, okay, da muss man gucken, ne, wie hält man die Gruppe möglicherweise auch zusammen. Aber im Regelfall haben fast alle am Ende dieser Phase, haben sie unfassbar viel Spaß damit, ihre alternative Zukunft entwickelt zu haben. Da kommen dann die wildesten Sachen raus, die auch eine Stunde später völlig unverständlich sind, vielleicht auch für die anderen Gruppen, die auch vielleicht im Raum noch mit dabei sind, völlig unverständlich sind, worüber die gesprochen haben. Aber sie hatten viel Spaß damit. Und sie haben gemerkt, okay, es geht, ich kann meinen Horizont erweitern, es ist möglich, ich kann meine Vorstellungskraft trainieren, erweitern, und da kommen Dinge raus, gut, die wahrscheinlich ein bisschen gaga aussehen im Moment, und mit denen wollen wir auch gar nicht unbedingt weiterarbeiten. Nee. Aber ich sehe dann danach Dinge, im Regelfall, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Und da wollen wir am Ende raus in diesen Zukunftslaboren, auf diesen Veranstaltungen, dass wir dann sagen, okay, jetzt habt ihr diese vielen verschiedenen Zukünfte, habt ihr jetzt sichtbar gemacht. Ihr habt über Wahrscheinliche gesprochen, über Wünsche und jetzt mal diese Alternative. Und vielleicht seht ihr jetzt Dinge in eurem Leben, in eurer Firma, in eurem Kontext, die ihr vorher so nicht wahrgenommen habt. Da blubbert irgendwas hoch, irgendwelche Themen, irgendwelche Fragestellungen. Vielleicht könnte ich mal mich damit beschäftigen. Mhm. Vielleicht könnte ich mal in dieses oder jenes Thema reinschauen, was ich bisher weggedrückt habe, was irgendwie schon da war, aber was ich nicht wirklich wahrnehmen wollte. Mhm. Und damit könnte ich mich beschäftigen. Das heißt, da gehen wir dann Abgleich, nennt sich diese Phase, und laden die Leute ein, sich Fragen zu stellen. Über sich selbst, ihr Leben, ihren Kontext,
also
ihre Firma.
Oder an mich selber.
Erstmal selber. Das ist meistens eine sehr, sehr persönliche, sehr individuelle Angelegenheit. Weil jeder nimmt was anderes wahr. Mhm. Kommt natürlich auch hier wieder auf den Kontext an. Wenn ich sage, wir wollen am Ende dieses Prozesses wollen wir eine Vision für unser Unternehmen oder für unsere Firma, für unsere Stadt entwickelt haben, dann muss ich natürlich gucken, dass ich mehr auf Gemeinsamkeiten Wert lege. Mhm. Wenn ich eher offen bin für viele verschiedene Ideen, die da entstehen können, dann gehe ich eher auf die individuelle Ebene, frage, was hat sich für dich neu entwickelt aus diesen Diskussionen über die verschiedenen Zukünfte. Dann ist es ganz individuell. Und dann kann ich immer noch gucken, wenn ich das dann sichtbar gemacht habe, die 30, 40, 50 individuellen Fragestellungen, die Leute entwickeln, dann zeigen wir die oder alle stellen das vor. Mich hat beschäftigt. Und dann sehe ich, ach guck mal, der drüben aus der Abteilung XY, der beschäftigt, was mich auch beschäftigt. Ja, lass mal reden. Mhm. Ja, und dann entstehen, also wenn wir jetzt in einem Unternehmenskontext sind, dann entstehen da möglicherweise völlig neue Verbindungen. Dann nehmen Leute eben Dinge wahr, die ohne so ein Vorgehen niemals sichtbar geworden wären. Mhm. Und dann haben wir vielleicht eine Arbeitsgruppe, okay, ihr zwei ihr, oder drei, vier, wer noch, wer möchte da noch mit dabei sein, das sind zwei, drei, wer möchte sich noch mit diesem Thema beschäftigen und daraus irgendwie Handlungsideen entwickeln, die wir in unserer Organisation in der Zukunft umsetzen können.
Hast du da ein Beispiel?
Jetzt nicht so parat, weil das meistens ist das so spezifisch.
Ach so,
für die Leute.
Schraubwellenantrieb für. Okay.
Genau.
Dann verliert man das schlecht. Du hör mal, also ich finde das wirklich super, super interessant und auch sehr, sehr sinnvoll. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, auch mal Denkstrukturen aufzubrechen und andere zuzulassen und das dann im zusammen auch
genau,
auszutauschen.
Gemeinsam.
Ja, ja. Das finde ich super wichtig. Wie bist denn du eigentlich da drauf gekommen? Weil ich habe auch jetzt nochmal gelesen, irgendwas mit UNESCO. Nö.
Also der Pfad dahin hängt ein bisschen mit meiner Deutschen Bank-Vergangenheit. Damals hatten wir eine Gruppe, die nannte sich Makrotrends. Also haben wir Trendforschung gemacht. Und da waren zwei Kollegen, die sich mit der Methodik, mit Szenariomethoden und schwache Signaleanalyse und Delphis und allen möglichen ganz gut auskannten. Von denen habe ich einiges gelernt. Und dann hatte ich ein großes Projekt, Prognoseprojekt natürlich, damals noch zu Bankzeiten gemacht. Das nannte sich globale Wachstumszentren. Da haben wir Bruttoinlandsprodukt für die nächsten 15 Jahre für 35 Länder rund um den Globus prognostiziert. War ganz toll.
Das ist ja nur ironisch. Zahlen, ne? Das, du bist ja gar nicht mehr bei den Zahlen.
Ja, wir hatten da über die beiden Kollegen hatten wir auch schon Trends reingenommen. Wir hatten auch eine Trendlandkarte mit Megatrends drin. Wir haben eine Cross-Impact-Matrix gemacht, wie beeinflusst der eine Trend den anderen. Haben uns dann angeschaut, wie laufen diese Trends, gut, da hängen natürlich auch Zahlen dahinter, wie laufen diese Trends in den verschiedenen Ländern, wie werden diese Trends befördert oder gebremst in den unterschiedlichen Ländern. Da haben wir schon versucht,
Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn ich Flugmodus mache.
Ja, ist gut.
Okay, ich hoffe, das ist nicht nochmal noch.
Und über dieses große Projekt wurde ich, und über die Kontakte der beiden Kollegen und der Bank, wurde ich zu ganz vielen Konferenzen eingeladen, dieses Projekt dort vorzustellen. Natürlich die Deutsche Bank hat ein schönes Prognose-Zukunftsprojekt gemacht. Und so war ich auf einer Konferenz in Barcelona. 2005 oder 2006 muss das gewesen sein. Und da war dieser Typ Riel Miller, von dem meine beiden Kollegen schon erzählt hatten, der damals als selbstständiger Zukunftsforscher unterwegs war. Und den habe ich da kontaktiert und wir haben zusammen Abend gegessen und uns gut verstanden. Und seitdem bin ich mit ihm in Kontakt. Der hat, als ich dann in der Deutschen Bank gekündigt hatte und dieses Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt.
Dann, so lang schon das geht das?
Fast 20 Jahre kenne ich den. Und er hat auch auf der Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für gesellschaftlichen Fortschritt, 2009 war die, in Frankfurt, hat er einen der beiden Eröffnungsvorträge gehalten. Da habe ich nur einen Bruchteil verstanden von dem, was er gesagt hat. Und dann wurde er 2012 von der UNESCO angestellt, um das Thema Zukunft, Zukunftsforschung
sehr gut vernetzt hier.
voranzutreiben. Und da hat er, das ging dann auch wieder in Wellen, da hat er mich dann 2013 eingeladen zu einer großen Zukunft-Vordenker-Veranstaltung in die Rockefeller Foundation nach Bellagio in Italien.
Schon 2013? Ja, ja. So lange geht das schon?
Er hat die Vorarbeiten hat er schon 2006, 2007 gemacht. Da gab es eine Konferenz 2006, also noch mehr Historie, da war ich jetzt nicht beteiligt. Da gab es eine Konferenz in Cardiff bei der Barbara Adam, Zeitforscherin. Da kamen Riel, der Volkswirt auch von der Ausbildung und OECD-Hintergrund hat, also sehr auch Richtung Prognosen war, mit einem Soziologen zusammen, mit dem Roberto Poli, der aus der Biologie die Antizipationsforschung kennengelernt hatte. Und da, 2006 muss es gewesen sein, haben die beiden sich verbunden.
Also jetzt muss ich mir echt auf die Zunge beißen, dass ich jetzt nicht frage, was nein, das mache ich nicht, wir bleiben beim Thema.
Ja, das ist natürlich alles das Thema. Das ist alles das Thema. Da kommt das her, das mit diesen Modellen und Annahmen, das ist Antizipationsforschung. Und er fing dann eben 2012 an bei der UNESCO, eben mit diesem großen UNESCO-Namen, dieses Thema Zukunft der Bildung, Futures Literacy, ist der englische Begriff, den er verwendet seit ungefähr 2007. Ja, genau. Das ist der englische Begriff. Wir haben es im Deutschen im Moment, übersetzen wir es eben als Zukunft der Bildung, als Kompetenz, Zukunft für unterschiedliche Zwecke zu nutzen. Und das fing er an eben zu entwickeln. 2013 hat mich dann gefragt, eben ob ich zu dieser Bellagio Rockefeller Stiftung Veranstaltung kommen kann. Ich habe nicht wirklich verstanden, was er machte und ich hatte zwei kleine Kinder und ich war im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin involviert und habe gesagt, ich kann nicht, das passt im Moment thematisch und zeitlich passt das nicht rein. Schade, weil da waren echt die Großen der Zukunftsforschung alle vor Ort, ich hätte dabei sein können, aber gut. Das passte halt damals nicht. Und seit 2015 bin ich da immer tiefer rein. Da gab es eine Antizipationskonferenz eben bei Roberto Poli in Trient in Italien. Und dann habe ich Riel beim Buch Transforming the Future geholfen, das 2018 veröffentlicht wurde, was aber eben 2016, 2017 geschrieben wurde. Da auch ein Kapitel drin über unseren Zukunftsprozess in Frankfurt. So verbindet sich das alles wieder. Habe die Case Studies von den Zukunft der Laboren editiert, die Reel mit anderen zusammen durchgeführt hatte im Vorfeld. Und dann haben wir 2019, habe ich ihm geholfen, ein Future Citizen Design Forum in der UNESCO zu organisieren. Und 2020 gab es dann ein High-Level Futures Literacy Summit in der UNESCO und überall hatte ich so ein bisschen die Finger mit drin. Und das hat so viel Spaß gemacht, das waren so tolle Leute und es war thematisch, fachlich, inhaltlich so tief, so faszinierend. Vor allem, was mich fasziniert hat, die Verbindung aus einer richtig soliden Theorie, eben diese Theorie der Antizipation.
Aha, da habe ich eigentlich schlechte Riecher gehabt. Okay.
Diese theoretische Verbindung und auch Leute aus dem Universitätsbereich, die sich da richtig gut auskennen, mit praktischer Anwendung, Umsetzung, Erfahrung sammeln. Was bedeutet das denn, wenn ich diese Theorie in die Praxis trage? Was passiert denn dann auf diesen Veranstaltungen damit? Das haben wir in dem Buch zusammengebracht und das ist das, was ich heute auch noch versuche zu tun.
Aber jetzt machst du das ja, du bist ja nirgendwo angestellt.
Genau, wie schön.
Ja eben. wie finanzierst du das alles? Also ich meine, ich finde es immer, also das muss ich jetzt auch einmal mal loswerden, es gibt so viele Menschen, die die Welt so ein bisschen verändern. Und die müssen immer irgendwie sehen, wie sie sich finanzieren. Ich denke so, die müssten eigentlich finanziert werden. Ich rede natürlich auch von mir selber. Aber verstehst du, eigentlich müsste das doch ein Anliegen sein der Regierung oder eigentlich müsste das doch, aber da lacht ihr nur schräg.
Also ich gehe mal zurück zum Lebensqualitätsthema und als ich gekündigt hatte in der Deutschen Bank, also ich baue eine Denkfabrik auf, die sich mit dem Thema Lebensqualität beschäftigt, dachte ich eben genau so. Da müsste es ja vermögende Menschen geben oder auch staatliche Einrichtungen, die sagen, wow, wie wichtig ist das denn?
Ja.
Und wie toll ist das denn, dass da jemand, der ein bisschen Ahnung hat, sich diesem Thema widmen möchte, dann lassen wir den mal machen, unterstützen wir den mal.
Ja.
Das hat überhaupt nicht funktioniert in Deutschland. Die habe ich weder hier noch dort gefunden.
Ja.
Also natürlich ein paar Vereinsmitglieder, denen ich auch sehr dankbar bin, auch Fördermitglieder, aber das ist alles ein Mini-Budget.
Das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Du musst ja auch viel reisen und alles ist
lässt sich darstellen. Was dann aber kurz nach Gründung des Fortschrittszentrums kam, war, dass Leute auf mich zukamen und sagten, Herr Bergheim, Sie machen da spannende Sachen, können Sie mal auch ein Projekt für uns machen?
Ja, okay.
Ich hätte da mal Budget und ich habe selber keine Zeit, können Sie das mal machen für uns? So, und so ist das heute auch immer noch, dass ich die Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, wo es kein Budget gibt, die mache ich über den Verein.
Ja.
Also zum Beispiel das jetzt diese Arbeit mit den Jugendlichen, diese Zukunft der Expedition, das ist ein Vereinsprojekt.
Super wichtig, ja.
Da gibt es keinen, also bekommt man vielleicht mal Reisekosten.
Jetzt mal für die Hörer, kann man ja unterstützen.
Kann man unterstützen über unterschiedliche Kanäle. Also zum Beispiel diese Zukunft der Expeditionen suchen wir nach Gastgebenden, nach Jugendclubs, Sportvereinen, Schulen, Lehrern, die sagen, kommt mal vorbei. Ich habe hier 30 Jugendliche, die hätten Lust, so im Alter 14 bis 18, vielleicht auch 20 Jugendliche. Und ich finde das spannend, was ihr hier macht. Kommt mal vorbei und macht mal so eine Zukunftsexpedition mit unseren Jugendlichen. Das ist ein Weg. Danach suchen wir gerade. Mhm. Natürlich kann man auch Vereinsmitglied werden und Spenden machen. Aber was wir vor allem brauchen für dieses konkrete Projekt sind Gastgebende für diese Veranstaltungen. Mhm. So, also, und heute ist es immer noch so, dass regelmäßig Leute bei mir anklopfen und sagen, Bergheim, das ist mit den Zukunften ein spannendes Thema. Könnte vielleicht auch was für uns sein. Wir haben vielleicht eine Herausforderung bei uns in der Organisation, dass wir nicht breit genug denken oder dass wir nicht in der Lage sind, gemeinsam zu denken.
Ja.
Ne? Und ich bin Chef. Gut, da bricht es dann manchmal weg. Wenn Chef selber kommt, oder Chefin natürlich gerne, kommt und sagt, ich habe den Eindruck, bei mir in der Truppe, da könnte man mal, haben Sie Lust, mal vorbeizukommen? Ich hätte auch ein bisschen Budget, gerne. Was wir ganz oft haben, ist, dass wir im Kontakt sind, auch in DAX-Konzernen, in Riesenorganisationen mit Menschen eher so am unteren Rand, die sagen, oh verdammt, wir brauchen mehr Miteinander, wir sollten mehr offen out of the box denken.
Oft.
Auf der Ebene total. Und dann haben wir ganz wunderbare Gespräche mit denen.
Und denken.
Und dann versuchen die das in ihrer Hierarchie unterzubringen und zu sagen, hier, ihr lieben Chefs, Chefinnen, wäre doch mal schick, sowas zu machen. Und dann bricht das regelmäßig halt leider weg, weil die Organisation wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage ist, dann damit umzugehen, weil da passiert ja was auf so einer Intervention.
Ja, und da sollte jede Organisation natürlich dankbar auf die Knie sinken, weil es passiert immer was und wenn man starr ist.
Ja, aber wenn du damit nicht umgehen kannst im Nachgang, wenn die Leute jetzt plötzlich Dinge, wie ich gesagt hatte, die nehmen Dinge wahr, die sie vorher nicht wahrgenommen haben, die stellen Dinge in Frage, die sie vorher nicht in Frage gestellt haben, damit musst du als Organisation umgehen können.
In Frage stellen.
Ja. Und dann sage ich auch, lieber gar nicht erst reingehen in so eine Organisation, wenn das nur Frust, Ärger, Kündigungen, was auch immer zur Folge hat, dann bleibt ihr mal so, wie ihr seid, wenn ihr nicht damit umgehen wollt. Ansonsten versuchen wir natürlich, die Bedingungen zu schaffen, zu erleichtern, dass sie sagen können, okay, ja, wir wollen wirklich was verändern, wir wollen wirklich Kulturwandel, Transformation, was auch immer, sind da viele schicke Begriffe, die da so rumlaufen, dann begleiten wir die natürlich dabei und sagen, okay, jetzt sind da spannende Sachen rausgekommen auf so einer Veranstaltung. Lasst uns mal zusammen überlegen, wie ihr damit weiter umgehen könnt. Ne? Aber das ist
ja, und dann ist natürlich die Frage, weil das ist die Frage für alle Menschen, die etwas bewegen wollen, so wie ja auch wir hier von Happy Nordic Leadership, ist ja so die Frage, genau, wo sind dann die Leute, also wo sind sie?
Ja.
Weil DAX-Konzern bitte ganz oben anfangen, das glaube ich okay. Die Leute aber auch bei ihrem Bedürfnis, sich zu entwickeln, einfach zu sagen, ja gut, leider nichts gewesen. Das haben wir ja auch. Dass Abteilungen sagen, wir wollen jetzt was verändern. Und dann arbeiten wir mit denen und dann wir sind so in der Matrix, die anderen haben das nicht so super gut drauf, stoßen sich ständig die Nase an. Wo sind die Unternehmen, die sowas wirklich durchführen können? Sind das mittelständische Unternehmen? Sind das Unternehmen einer bestimmten Größe? Hast du da irgendwie, was ist deine Erfahrung?
Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich sage mal, das größte, schönste, beste Projekt, was wir bisher gemacht haben, war mit einer Non-Profit-Organisation, wo der Chef, in dem Fall ein Er, auch gesagt hat, das passt nicht, das reicht nicht, wenn wir so weiterarbeiten wie bisher. Jeder in seinem Silo, jeder vor sich hin und wir reden nicht miteinander. Und so kommen wir nicht auf die neuen Ideen, auf die neuen Projekte, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, da ging es wirklich von ganz oben, die Unterstützung. Es kam rein über eine enge Mitarbeiterin von ihm, die das eben gehört hatte, was wir da so machen. Und ich glaube, und da haben wir dann auch mit dem Aufsichtsrat gearbeitet und da die Ergebnisse vorgestellt, damit eben nicht das was passiert, was du gesagt hast. Wir arbeiten mit einer kleinen Gruppe, die sehen ganz viel und die anderen Gruppen und Silos und Abteilungen in der Firma, die sagen, was ist jetzt mit denen los? Sind die völlig durchgedreht? und versuchen die irgendwie wieder einzuhegen und das Alte zu etablieren. Das gibt natürlich nur Frust und Reiberei.
Ja, ja,
und da war das der Vorteil, wir konnten mit der mehr oder weniger der gesamten Organisation arbeiten.
Das ist fantastisch.
Ne? Aber natürlich eine kleine Organisation.
Was heißt klein?
Ich glaube, die haben insgesamt 100 Mitarbeitende oder so. Und wir haben dann mit der Hälfte ungefähr haben wir gearbeitet von denen. Und auch einen Bericht geschrieben, sodass die anderen, die nicht dabei waren auf der Veranstaltung, auch ein bisschen mit zumindest nachlesen konnten und sich erzählen lassen konnten, was da so passierte. In großen Organisationen ist es natürlich schwieriger. Da versuchen wir zum Teil dann die Chefs mit reinzunehmen. Wir hatten mal eine sehr große staatliche Organisation, da war das deren Weiterbildungsakademie, die uns eingeladen hatte, was zu machen. Und das war sehr, sehr schön, weil da der Vorstandsvorsitzende auch am Anfang mit dabei war. Also war eine große Alumni-Veranstaltung, glaube ich. Und der hat ein Grußwort geschrieben, was ich aufschreiben durfte.
Mhm.
Also ich habe ihm aufgeschrieben, worüber wir hier gesprochen haben, warum es so wichtig ist, über Zukunft nachzudenken. Und das hat er ganz wunderbar so vorgetragen. Ist dann leider im Nachgang nicht mehr so viel daraus entstanden. Aber das wäre halt so einer von den möglichen Kanälen, die ich sehe, um die obere Führungsebene auch mit reinzunehmen. Die werden nicht sich die Zeit nehmen, auf so einer Veranstaltung zwei halbe Tage oder noch länger mit den Kolleginnen zu sprechen in einer zigtausend mitarbeitenden Organisation. Aber über so ein Briefing, über das Vorstandsbüro, ich versuch's.
Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran, ja.
Abschließend, wie siehst du die Zukunft Deutschlands? Nee, das soll ich gar nicht sagen. Wie siehst du die Zukunft Deutschlands? Hier, jetzt kann ich hier sagen, was ist deine Prognose? Was würdest du dir wünschen? Und
Ja, oh Gott. Ganz kurz, ich hatte neulich die Diskussion mit einem, der aus dem politischen Bereich auch kommt und so ein paar Sachen irgendwo gepostet hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, oder er postete dann auch, dass er bei Francis Fukuyama gelernt hatte. Und der wohl damals, wusste ich bis zu diesem Post noch gar nicht, gesagt hat, Becoming Denmark wäre das Ziel von vielen Organisationen. War mir nicht klar, dass Fukuyama das auf dem Radar hatte, muss schon ein paar Tage her sein.
Erklär mal, wer das ist.
Ein Politikwissenschaftler, der das Ende der Geschichte ausgerufen hatte, damals nach dem Fall der Berliner Mauer, was natürlich auch eine Fehlprognose war. kein Vorwurf an ihn, aber dafür halt berühmt wurde, für diese eine große Fehlprognose. So, ja, im Prinzip ist das, wo ich seit Jahren darauf hinarbeite, seit ich diese Studie über die glückliche Variante des Kapitalismus eben geschrieben hatte. 2007 war das ja auch mit ein Grund, warum ich gekündigt habe in der Bank. Ich sage, verdammt nochmal, wir können hier, also damals war in Deutschland ja die große Diskussion, wir müssen wettbewerbsfähig sein. Wir müssen als Land wettbewerbsfähig sein. Ich sage, was ist das denn? Was soll das sein, wettbewerbsfähig als Land? Schieben wir andere aus dem Markt raus oder was? Müssen die in Konkurs gehen oder was soll denn das? Also eine völlig abstruse Erzählung, die aber sehr wirkmächtig war, die natürlich in der Politik und in den Firmen viel Veränderungen angestupst hat. Und mein Ziel war letztendlich eine Lebensqualitätserzählung. Aufzubauen, die zumindest diese Wettbewerbsfähigkeitserzählung ein bisschen abschwächt oder vielleicht sogar deren Platz irgendwann übernimmt. Das war so mein großes Ziel. Und das kam natürlich daher, dass ich eben beobachtet habe, die skandinavischen Länder und die Niederlande, die sind einfach in so vielen Feldern, in so vielen Themen, so viel besser, muss man schon sagen, wertend, ne? als wir in Deutschland, ob das jetzt das Bildungssystem ist oder das Gesundheitssystem oder die Qualität der Demokratie oder die Pressefreiheit oder zum Teil auch die wirtschaftliche Freiheit. Es sind einfach so viele Themen, die alle eng miteinander zusammenhängen. Und da bin ich seitdem eben auf der Suche danach, wie lässt sich dieser große Kontext, dieser Nexus, wie lässt sich das verbessern? Reicht ja nicht, wenn ich nur sage, wir wollen nur mal das eine.
Es hängt so zusammen. Ja. Deshalb ist es auch echt wirklich schwierig, das zu erklären.
Und es geht letztendlich also um den Dialog. Das habe ich eben über die Visionsprojekte versucht, eine Praxis aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln, dass es funktionieren kann, wie es funktionieren kann, aber eben auch ganz viel Gegenwind. Kann ich auch stundenlang davon erzählen, was da alles nicht funktioniert hat. Oder ich gehe nochmal besser zu Riel Miller und diesen Zukunftsveranstaltungen, Zukunftsbildungsthema. Er sagt immer, was wir versuchen zu tun, sind die Bedingungen für Veränderung zu verändern.
Okay.
Also eine Ebene tiefer. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt hier gelandet bin, wo ich jetzt bei diesem Zukunftsbildungsthema bin, weil diese Visionsarbeit, gut, schön, wichtig, aber die bleibt eher an der Oberfläche. Ein bisschen werden die Bedingungen für Veränderung auch verändert, indem wir Leute zusammenbringen und in den Dialog und diese Praxis auch. Mhm. Aber mit den Zukunftslaboren gehen wir noch mal deutlich tiefer, behaupte ich mal, an diese Bedingungen. Ob es was wird, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Der Gegenwind ist riesengroß. Im Moment oder in den letzten 10 Jahren, seit die großen Lebensqualitätsprojekte auch auf globaler Ebene waren, habe ich nicht den Eindruck, dass wir in Deutschland wirklich Fortschritte gemacht haben.
Es
leider.
Ist etwas schwierig. Also das merken wir auch. Also nein, wir wollen nicht das Verhalten ändern, wir wollen die Haltung ändern. Ja. Und das ist dann wieder so ungreifbar für viele. Obwohl ich mir überlege, wir haben in der Tat die nordischen Länder, die uns das vorleben mit diesem avancierten Wertesystem. Man muss doch einfach auch mal ein bisschen genauer hinschauen.
Ja, aber das geht halt nicht, indem ich predige.
Nein.
Ihr müsst eure Haltung, euer Mindset verändern. Nee. So schütteln an den Mitarbeitern, ihr müsst verändern.
Nee.
In meiner Wahrnehmung geht es über Erfahrung.
Okay. Genau. Ja,
erleben, dass das funktioniert, weil du es nicht gewohnt bist, weil du es halt noch nie so gemacht hast. ist es, und menschlich, Hirnforschung, wissen wir, und die ganzen Biases, die wir so mit uns rumtragen, dass wir gerne da bleiben, wo wir schon sind, ja. Was wir schon kennen.
Hier diese total minimale menschlich. Anstrengung des Gehirns, ja. Wonach wir streben.
Ja, völlig verständlich. Das heißt, mein Versuch ist, den Leuten ein positives Erlebnis zu geben, anders zu arbeiten und darüber eine andere Haltung, Einstellung, Mindset gegenüber Zukunft zu entwickeln. Mehr Offenheit, mehr Flexibilität, ob das jetzt mit den Erwachsenen oder auch mit den Jugendlichen. Erstmal zu erkennen, es gibt da was, man kann, es geht auch anders. Und das macht auch Spaß, mit anderen Zukünften zu arbeiten. Cool. Es ist nicht unanstrengend. Das ist schon hier und da eine Herausforderung.
Ja, das war anstrengend, ja, das stimmt.
Und, aber es macht einfach total viel Sinn und es macht auch Spaß. Und ich bleibe da dran und ich habe auch ein paar Ideen entwickelt, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Und mit denen arbeite ich jetzt weiter. Jeder Einzelne. Mhm. Da, das ist,
jeder Einzelne ist wieder ein bisschen schade, aber so ist das.
Ja gut, also jeder Einzelne auf jeden Fall, weil jeder für sich entscheidet, welche Prioritäten habe ich denn. Und dann kann das natürlich zusammenkommen, was ich auch gesagt hatte, mit dem Beispiel in einem Unternehmen, in einer Organisation. Du nimmst das wahr und du nimmst das auch wahr. Komm, wir machen mal gemeinsam was. Und dann skaliert das. Das sind Samen, die da gesetzt werden, in der Hoffnung, dass die auf fruchtbaren Boden fallen, dass sie vielleicht auch ein bisschen gehegt und gepflegt und gegossen werden. Aber da haben wir keine Garantien. So toll die Organisation sein, also auch wenn sie eine ganz fantastische Organisation ist, selbst dort gibt es in komplexen, emergenten, adaptiven Systemen keine Garantie dafür, dass deine Idee, die du ganz fantastisch findest, dass die aufblüht und jetzt die Organisation umkrempelt. Mhm. Ja?
Mhm. Aber müssen wir nicht, also spielt die Zeit uns nicht in die Hände irgendwie, so ein bisschen, die Entwicklung? Ja, weil wir sonst merken, so funktioniert es nicht mehr, so wie wir immer gemacht haben.
Ja, vielleicht
um es mal positiv zu framen. Also, ja, oder positiv-negativ zu framen?
Das versuche ich natürlich auch. Und das war mein Erleben auch eben in der Corona-Phase insbesondere, dass da alle gesehen, verstanden, erlebt, am eigenen Leibe erlebt haben, dass es so wie bisher nicht weiterging. Im Moment habe ich leider den Eindruck, dass viele froh sind, Corona ist Vergangenheit. Wir machen jetzt
weiter wie vorher.
Wir machen die gleichen Veranstaltungsformate wie vorher, die gleichen Handlungen wie vorher, weil es halt so viel bequemer ist.
Ja.
Und da ist in meiner Wahrnehmung so ein bisschen Luft auch raus aus diesem Zukunftsthema, weil die Bequemlichkeit, vielleicht kommt das wieder, wenn die Leute jetzt merken, okay, jetzt haben wir ein Jahr lang das wieder gemacht, was wir schon immer gemacht haben, aber so richtig ist es das auch nicht. Vielleicht sollten wir mal hier und da was anderes ausprobieren. Aber ob dem so sein wird, weiß ich nicht. Im politischen Bereich ist eine Katastrophe, nach meiner Wahrnehmung, in diesem Lande. Davon erwarte ich nicht allzu viele Impulse im Moment.
Ja.
Im Medienbereich auch extrem schwierig. Da kommen die Impulse auch nicht her. Was Schule. Sind sonst die Spieler aus dem Wissenschaftsbereich? Bei allem Respekt, bei aller Liebe, nur sehr, sehr punktuell. Kirche hat leider ihre Rolle als gesellschaftlicher Impulsgeber aufgegeben. Hm. Was ist es dann? Dann sind es viele kleine Spieler, die sich auch austauschen sollten, hoffentlich. Da versuche ich auch in diesem Zukunftsbereich eine Plattform zu bieten, dass Leute, die sich da, viele Freelancer natürlich auch, aber auch aus großen Organisationen, gut, die wir auch ausbilden, denen wir auch beibringen, wie man so ein Zukunftslabor aufsetzt und moderiert, wo diese Leute zusammenkommen und einen Erfahrungsaustausch haben. Bei mir in der Firma, ich habe es probiert, irgendwie die Gegenargumente waren die und die. Und wie war das denn bei dir in der Firma? Lass uns doch mal den und die Strategie probieren, du, ich, und wie wir dann vielleicht doch weiterkommen. Oder dein Erfahren damit, oder die theoretische Basis zu verbessern, oder einfach in diesem Austausch zu bleiben, in einem Netzwerk Vielleicht wird irgendwann eine Bewegung draus, weiß nicht, vielleicht noch zu groß gedacht, aber erstmal Leute zu verbinden, zu vernetzen, dass wir eben nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind.
Wo finden die Zuhörer dieses Netzwerk? Also ich mache die ganzen Shownotes. Das werden aber lange Shownotes, habe ich so das Gefühl.
Maike, ansonsten einfach mich googeln oder die Suchmaschine der Wahl oder über LinkedIn bin ich ganz gut zu finden. Es gibt ein Newsletter bei uns, da gibt es viele Wege, da anzudocken.
Ja, gut. Ich danke dir. Es war sehr erhellend.
Schön war es und sehr emergent, würde ich mal sagen. Gab ja kein vorgegebenes Skript, oder ich gehabt hätte, was wir unterbringen, sondern wir sind von hier auf da gekommen und sind aber auch
trotzdem irgendwie angekommen.
Auf sehr tiefe Überlegungen gekommen, die hoffentlich deinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch was mitgeben.
Das hoffe ich wirklich. Ja. Ich danke dir.
Ja, schön, schön.
Und wir laufen jetzt zurück in dem schönen Weinheimer Stadtpark, Exotenpark. Bis dann. Tschüss.
Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen. Und zwar zusammen mit Uwe Schirmer. Denn sie bringen noch mehr Glück in euer Unternehmen. Mit Keynotes, Impulsen und Beratung zu Happy Nordic Leadership. Setzt die Segel für eine erfolgreiche Zukunft. Ruft einfach an. Telefonnummer? Hier oben. Bam, badam, badam, badam.